Portugal. Von Lissabon bis zum Ende der Welt mit Andreas. Herzlich willkommen bei Weltweit Wandern, dein Podcast übers Wandern, Reisen und bewegende Begegnungen. Ich bin Christian Lade, der Gründer von Weltweit Wandern. Heute nehme ich dich mit auf eine faszinierende Reise nach Portugal, vom pulsierenden Lissabon bis zum berühmten Ende der Welt am Cabo da Roca. Portugal ist ein Land voller Kontraste, von den pittoresken Dörfern des Alentejo über die sonnenverwöhnte Algarve-Küste bis zu den grünen Hügeln und Weinbergen des Douro-Tals ganz oben im Norden. Mit dabei ist heute mein langjähriger Freund und Kollege Andreas, den viele von euch vielleicht schon aus unserer Polen-Episode kennen. Andreas hat für Weltweit Wandern mehrere faszinierende Portugal-Reisen konzipiert und ist heute hier, um seine Begeisterung für dieses vielseitige Land mit uns zu teilen. Wir nehmen diesen Podcast übrigens unterwegs auf Sizilien auf, wo wir gerade gemeinsam unterwegs sind. Aber genug der langen Worte, herzlich willkommen Andreas, hallo.
Ja, hallo, ich bin der Andreas und ja, danke Christian, dass ich wieder einmal mit dir unterwegs sein darf in der schönen Welt.
Wir sind ja oft gemeinsam unterwegs, jetzt in Sizilien, aber wir reden von Portugal. Du bist ja überhaupt so ein vielseitiger Mensch, du bist Pole eigentlich, lebst in Warschau mit deiner Familie, aber von der Sprache her klingt das nicht so polnisch. Woher kommst denn du?
Richtig, ich bin seit 20 Jahren fix in Polen und mache auch dort weltweit Wandern, Reisen. Bin gebürtig aus Oberösterreich, aber im Herzen und auch im Kopf habe ich immer schon gehabt, die Iberische Halbinsel. Ich habe Spanisch gelernt, Portugiesisch als Schulfach vor der Matura gibt es ja nicht in Österreich. Ich habe Spanisch gelernt und bin dann relativ bald, gleich nach der Matura, mit dem Interrail-Ticket bis Lissabon gefahren, bis an das Ende der europäischen Welt. Das gilt ja bis dorthin. Ja. Und ich wollte so weit fahren, bis es nicht mehr weitergeht. In Lagos an der Algarve sind die Schienen aus. Und mein Ersteindruck war mit dem Zug. So wenig Österreicher fahren das erste Mal mit dem Zug nach Portugal. Ja, und dort ist mir schon so richtig das Herz aufgegangen. Diese Ruhe in den Menschen, dieses Licht dort, die Gebäude, das beim Kaffeesitzen dort, das ist meins.
Ja, das ist ja so ein bisschen die Frage. Wir werben ja mit Local Guides, also Leute, die vor Ort verwurzelt sind. Das sind ja nicht immer nur, so wie in Polen, Leute, die dort geboren sind, sondern auch Wahlpolen, Polinnen oder Wahlportugiesen. Du konzipierst unsere Reisen, aber wir haben ja dort durchaus lokal verwurzelte Guides, oder?
Ja, meine Wurzeln sind etwas später gekommen in Portugal, bei der ersten Interrail-Tour noch nicht. Das war 4 oder 5 Tage, aber bei der ersten Möglichkeit, ich und meine Frau, wir haben gesagt, wir wollen diesen Winter nicht in der mitteleuropäischen Großstadt verbringen, weg aus dem Grauen. Wir waren beide zu dieser Zeit so, wie sagt man da, digitale Nomaden. Wir haben auf unserem Laptop gearbeitet, selbstständig, haben gerade unser erstes Kind gehabt, der war ein Jahr alt, unser Bub, und wir haben sich gedacht, das ist die richtige Zeit, um im Grünen, auf der Blumenwiese zu sein. Wir haben dort ein Haus gemietet auf Zeit für einen Winter, für mehrere Monate und waren an der Algarve-Küste, wo es im Winter auch am wärmsten ist. Die Blumen blühen, die Orangen, die Zitrusbäume überall blühen und riechen. Und in dieser Zeit sind wir Küstenabschnitt für Küstenabschnitt zu Fuß gegangen, um das zu entdecken, dieses Land. Und da ist mir der Kopf aufgegangen. Ich mag da jeden Winter wandern und seither bin ich die letzten 12 Jahre jeden Winter dort wandern. Also immer wieder, ich kann kein Jahr, kein Winter überstehen, ohne in Südportugal unterwegs zu sein.
Du bist ja wirklich, hast mehrere Beine am Boden, also wohnen, haben wir ja schon gesagt, tust du in Warschau mit deiner Familie, mit zwei Kindern, aber bist unterwegs auf der ganzen Welt. Jetzt gerade sind wir in Sizilien, wo wir mit der Eva dann eine eigene Podcast-Folge aufnehmen werden mit unserer wunderbaren Guide hier auf Sizilien, aber du bist eben auch in Portugal heimisch und unterwegs.
Ja, mein Kopf ist gerade ganz in Portugal.
Ja, was fasziniert dich da so? Du hast schon gesagt, die Wärme ist es natürlich, was viele Mittel- und Nordeuropäer voll taugt, wenn es dann im Februar oder Jänner so warm ist. Was ist denn das Besondere dran?
Die schönste Küste. Mhm. Ich habe viele Küsten in Europa gesehen, aber diese Wildheit, dieser alpine Charakter der Felsenküste an der Westalgarve.
Algarve, ja.
Und so unberührt, unbebaut, wild, das gibt es sonst nirgends. Und im Osten der Algarve ist es ja total lieblich. Mhm. Das Wattenmeer, die Flamingos kann man dort antreffen, die Gegensätze. Die ganz lieblichen, flachen, sandigen Küstenabschnitte, die gehen dann über in die Felsen. Mhm. Und am Übergang hast du beides. Mhm. Die Sand, Stein, Felsen und die leuchten in allen Farben.
Wow, ja.
Weiß, gelb, du Christian Ockert, muss ich noch schwärmen davon, dann bist du dran.
Ja, ich war ja selber noch gar nicht dort, ich kenne Bilder und dort kann man wunderbar wandern. Seit vielen, vielen Jahren quasi begleitest du, hast die Touren konzipiert. Dort ist ein wunderschönes Wanderparadies, weil vielfach denkt man an Algarve, so an Badeurlaub, oder? Aber zu der Zeit sind wir ja gar nicht dort. Dort wäre es zu heiß.
Ja, weil die meisten alle dahin fahren, wenn es warm ist im Sommer, Badeurlaub, das machen ja mehr nicht. Und warum kann man gerade dort so gut wandern? Weil es der Gegensatz ist von den Jahreszeiten. Im Winterhalbjahr, das beginnt im Oktober erst, endet dann einmal im Mai oder Juni, im Winterhalbjahr ist es dort menschenleer. Fahren wenig Menschen zum Wandern hin, obwohl es gerade dort so schön ist. Wir haben zwar die Infrastruktur vom Tourismus, das heißt, das lokale Kaffeehaus hat offen, der Zug an der Algarve-Bahn fährt natürlich, wir kommen überall hin, die Straßen sind leer oft, die Infrastruktur ist da, aber die Menschen sind nicht da, wenn wir wandern. Also wir sind fast alleine auf den Wanderwegen, fast ganz alleine, das gibt es in Österreich bei solchen Highlights nicht.
Ja, und was hat es da für Temperatur? Wie kann man sich das vorstellen? Das ist dann, welches ist das so Februar oder so, wo wir unterwegs sind?
Sehr oft im Februar ist mein Lieblingsmonat.
Ja, oder im Herbst?
Ja, mein Lieblingsmonat ist Februar, den lasse ich mir nicht ausreden. Ja, aber im Herbst haben wir auch Touren und im Frühling auch.
Ja.
Weil im Februar sind die größten Kontraste. Ja. Wenn man in der mitteleuropäischen Großstadt wohnt, es war eh schon monatelang, wochenlang kalt draußen und grau und da ist es schon einmal 40 Grad wärmer gewesen. Also in Wien, da waren in Wien gerade eine Kältewelle, minus 20 Grad und an der Algarve plus 20 Grad. Also diese Temperaturunterschiede in einer anderen Welt nach 4 Flugstunden aussteigen, gibt es nur im Winter.
Was mir bei dir immer so taugt, wenn du Reisen konzipierst, und ich war ja schon oft jetzt mit dir zusammen unterwegs, ob jetzt in Polen oder in Sizilien, sind die Unterkünfte. Also da schaust du immer ganz besonders, dass das familiär ist, dass man was Besonderes, auch an der Algarve gibt's quasi da was ganz was Besonderes, worüber du unbedingt berichten solltest.
Man muss immer ein bisschen schauen, von der Küste wegkommen, ins Hinterland. Und im Hinterland aber nur 15 Kilometer von dem berühmten Leuchtturm, da ist ja noch einer, Cabo de San Vicente, das Ende der Welt des heiligen Vinzenz, und das ist die Südwestspitze Europas.
Ja.
Und nur 15 Kilometer vom Ende der Welt, wo die Römer noch glaubt haben, da fällt man dann wo runter. Da ist es aus, also das Ende der alten Welt. Und dort gibt es ein Dorf, das ist fast ausgestorben. Fast ausgestorben, dieser morbide Charme, die Bäume schon von den Dächern rausgewachsen. Aber es war auch schade irgendwie. Und dorthin ist ein Jungunternehmer aus Lissabon gekommen, der wollte für sich eigentlich nur ein Ferienhaus für Surfen.
Ja, okay.
Hat eines dieser Häuser gekauft, renoviert, authentisch und ist draufgekommen, es gibt noch 25 Ruinen, die man authentisch renovieren
kann. Ein ganzes Dorf, ja.
Er hat das gemacht in mehreren Jahren, jedes Jahr ein paar. Und mittlerweile vermietet er uns, mir, unseren Gästen, diese Häuser. Jeder kriegt in einem Dorf Kopfsteinpflaster, Landhäuser, südportugiesische Landhäuser, diesen Haustürschlüssel in die Hand.
Und da kriegt jeder, jeder kriegt sein eigenes Haus.
Ist dann unser Haus auf Zeit.
Ja, super. Ich meine, das ist eh das Tolle, muss man ein bisschen so Eigenwerbung machen, dass eben so nachhaltiger Tourismus wirklich dann in entlegeren Gegenden dann quasi Infrastruktur erhaltet, die sonst zusammenfallen würde.
Richtig, das steht jetzt nicht wegen uns bei der neuen Hotelkomplex in der Landschaft, das dürfen wir im Naturschutzgebiet eh nicht, sondern wir erhalten alte Dorfwelten.
Ja, ja, na super. Und die das hat natürlich so einen eigenen Flair dann dort.
Der Flair ist voll erhalten, aber die Gemeindeverwaltung hat zum Beispiel im alten Stil wieder die Straßenlaternen dort gemacht, fließendes Wasser gibt es wieder, das brauchen ja unsere Gäste. Ja, ja, ja. Internet gibt es immer noch nicht, also das ist wirklich Switch-off. Kein Telefonempfang dort, das ist wirklich das Ende der Welt. Ja, cool. Internet gibt es nur in der neu erbauten, im alten Stil Rezeption, also da muss man in den Gemeinschaftsraum, im Zimmer ist wirklich Urlaub, sage ich dazu.
Ja, super. Hast vielleicht noch ein paar Blitzlichter von der Algarve, wir haben schon gesagt, quasi im Sommer beliebtes Ferienziel, da sind wir aber nicht, sondern herrliche Wanderwege, die sehr einsam sind im Winter, wo es super Temperaturen hat. Was gibt es noch für Highlights?
Die Mandelblüte, die ist wieder im Februar.
Okay, ja.
Im Osten, im Hügelland. Ja. Der Grenzfluss zu Andalusien, also Wandern mit Spanienblick. Die kleine Wachau, sage ich da dazu, ein Blumenparadies.
Ja, ja, ja.
Die Dörfer, aber was die Algarve ausmacht, ist schon das Meer, die Kraft des Ozeans, die Wellen. Viele sagen, es wird ganz in der Ferne ein Güterzug vorbeirollen, aber das ist so mystisch. Immer wenn man immer was hört, neben dem Vogelzwitschern, hört man die Wellen beim Schlafen, beim Wandern. Sehr besonders.
Gerade für so Binnenländer aus Österreich, aber auch wenn man irgendwo im Herzen von Deutschland unterwegs ist, ist dieses Meerrauschen, das ist natürlich was. Das ist der wahre Luxus dann, wenn man das hören kann, ja.
Und das bei 15 Grad. Du hast mich ja gefragt vor einer Viertelstunde, Christian, wie die Temperaturen sind.
Ja.
Im Winter bei 15 Grad, im Herbst hat man am Tag so im Schnitt 20 Grad, im Frühling dann im April auch wieder. Aber eigentlich passen ja diese Jahreszeiten gar nicht. Im Frühling stellt man sich die vielen Blumen vor, dieses warme, das ist unsere Frühlingswetter. Aber das ist ja dort von Oktober bis Juni durchgehend.
Ja, ja.
Es ist eigentlich immer Frühling, außer im Hochsommer ist es sehr heiß. Sonst der ewige Frühling dort.
Wow. Ja, gehen wir weiter zu weiteren Regionen. Das Portugal besteht, also Algarve ist so ein Highlight, das man kennt, aber doch nicht. Was gibt es noch zu sehen in Portugal?
Ja, ich habe mir mit der Zeit nach Norden vorgearbeitet. Ja. Auch ich selber, weil ich war einfach interessiert, was gibt es noch in diesem schönen Land mit diesen herrlichen, ruhigen, angenehmen Menschen. Und wenn ich zwischen den Wandergruppen ein bisschen Freizeit gehabt habe, bin ich oft länger geblieben, wieder mit meiner Familie dort gewesen, wieder einmal zum Überwintern. Und ich bin auf die Stadt Évora gestoßen. Das Herzen, die kleine historische Hauptstadt der größten portugiesischen Region, Alentejo, das Land zwischen der Südküste und Lissabon, das bäuerliche Hinterland Lissabons, da wo die Städter Urlaub am Bauernhof machen, wo die einfachsten Häuser am Land sind, wo die Menschen von nix und der Luft leben und der Liebe kommt mir vor. Liebe gibt es viel, Luft gibt es viel, die freie Landschaft, Land zum Durchatmen.
Da gibt es ja auch diese Korkeichen dort in der Gegend, oder? Die
Korkeichenwälder,
Die fast alle Weinstoppel draus gemacht werden, oder?
55% der Weltproduktion
kommt von dort.
Und das Schöne dazu, der beste Wein auch.
Wie heißt der dort?
Im Alentejo gibt es sehr viele Weingebiete.
Ja.
Besonders sind die Tontöpfweine. Das hat mein Kollege, der Harald, der ist ja auch ein Local Guide, er ist Deutscher, er wohnt in Lissabon. Und mit dem bin ich darauf gekommen, man muss nicht unbedingt die bekannten großen Weingüter besuchen.
Ja.
Die ganz kleinen traditionellen Winzer, die das nur wie früher die Römer in diesen Tontöpf Rügen statt im Fass machen. Das ist was Besonderes dort.
Und der schmeckt dann trocken oder was ist da der Unterschied vom Geschmack?
Ja, der berühmte Wein dort ist der trockene Rotwein.
Ja.
In dem Rotwein fährt man dorthin, aber der schmeckt doch der Weiße besser. Also das ist wieder eine Geschmackssache. es gibt sogar dort unsichtbaren Wein.
Mhm.
Das sind die ersten Tropfen von den roten Trauben, die beim Transport oft schon rausfließen.
Ja.
Und die haben noch keine Farbe, weil das ist der erste Tropfen. So wenig wie möglich Kontakt mit der Haut von der Weintraube.
Aha, okay. Besonderes. Und das kann man trinken dann? Das sind Flaschen oder was ist das?
Ja, das ist der Wein, der bekannte Wein von dort. Wasserwein.
Wasserwein,
ist eine weitere Besonderheit. Aha. Nein, der Durchsichtige ist der eine, der Wasserwein ist der andere.
Okay. Ja.
In den Tiefen des größten Stausees Europas, der ist auch dort, der kommt 30 bis 80 Meter in die Tiefen des Wassers und reift dort schneller.
Im Alentejo.
Ja. Der ist im Alentejo, am Fluss Guadiana, der größte Stausee Europas. Dort sind wir, dort wandern wir. Sehr unbekannt in Österreich, oder? Hast du schon mal gehört davon?
Nein, gar nicht. Ich kann mir da auch gar nichts vorstellen. Sind das, also wir haben jetzt gehört, Korkeichen, sind das Wälder, unter denen man wandert? Wie ist denn da die Landschaft im Alentejo?
Ja, genau so, nur muss ich das schon noch ergänzen.
Ja.
Die Korkeichen sind immer grüne Eichen,
ja,
brauchen sehr viel Platz, die
ja
sind mit sehr viel Abstand gepflanzt, sehr viel Licht wegen dem Abstand. Also das sind meistens Blumenwiesen und immer wieder ein Baum.
Aha,
und so ein richtig mystisches Wandergebiet. Und
im
Herbst am nächsten fällt dann die Weinstöcke mit dem bunten Laub.
Schön.
Nach 5 Minuten ein wunderschöner Regenbogen wieder im Herbst. Das bunte Weinlaub, dort die Korkeichen, über uns der Regenbogen im Herbst, das war eines meiner schönsten Erlebnisse. Da werden wir gerade wegfahren mit unserem Bus zur Wanderung und wir sind eine halbe Stunde dort geblieben in den Wiesen, nur um Fotos zu machen, um diese Stimmung einzufangen.
Ja, und schön ist ja auch immer die Verbindung aus, wir haben schon geredet, gute Gastgeber, klasse Orte, wo man schlaft mit einer kleinen Gruppe, aber eben auch viel Kultur, oder? Gerade dort ist ja so ein uralter Kulturraum in Europa.
Alentejo ist da sehr besonders. Dort hat es schon in sehr alten Zeiten Kultur gut gegeben. Zum Beispiel den Diana-Palast, der ist aus der Römerzeit, der beste heute eine Römer-Palast Portugals. Dann gibt es Steinkreise aus der Megalith-Kultur. Das war eine Kultur in der Steinzeit, Steinzeitgräber, Steinzeit-Steinkreise. Ähnlich wie in Stonehenge, älter. Größer und das Schöne, man ist oft als einzige Wandergruppe dort.
Weil dort sonst niemand geht, ist nicht so in wahrscheinlich.
Erstens gibt es keine Wandergruppen, das machen eher wir, die weltweit Wanderer dort.
Ja, okay.
Und zweitens, wenn schon einmal ein Besucher dort ist, dann sind es vielleicht 2 oder 3 Touristen und sonst sind nur wir dort. Also wir sind sowieso alleine am Wanderweg unterwegs, das macht es auch ganz besonders.
War voll cool. Und ein weiteres Highlight quasi ist ja das Burgstädtchen Monsaraz. Erzähl vielleicht auch darüber was. Ja,
Monsaraz, diese, wie kann man denn das erklären, diese Adlernest-Städte, mittelalterliche Städte.
So auf einem Berg oben oder auf einem Hügel.
Am Hügel ganz oben, gut zu verteidigen.
Ja.
Die Burg, die dicke Stadtmauer, Kopfsteinpflastergassen, Licht durchflutet, die weißen Häuser, ein Café nur offen, fast keine Touristen dort.
Mhm.
Und meine Gäste haben einmal gesagt, die finden das sehr gut. Wie die Toskana vor 50 Jahren, wie nur wenig Tourismus war.
Ja, ja, ja.
Durchatmen.
Und hat man da gute Aussicht oder tut man dort auch wandern oder wie kann man sich das vorstellen?
Das wellige Land, wir fahren zu einem der Steinkreise, da gibt es auch ganz kleine
aus
der Megalithkultur,
gehen
dann zum Rand von diesem Stausee, der ist auch dort, Wasser, Wasserflächen, durch die Zistrosenwiesen, die Blumen, also im Frühling vor allem ist alles grün und weiß und dann wird es am Schluss wird's steiler, dann erklimmen wir den Hügel mit der Burg und dem Städtchen oben.
Und dort übernachten wir?
Wir übernachten in Evora, weil da ist es am Abend wieder so schön.
Ah, okay.
In dieser Großstadt mit 50.000 Einwohnern, aber alles mittelalterlich, die Gassen, alles weiß und gelb ist dort.
Das ist in der Nähe, diese Stadt,
Ist alles in der Nähe.
Jetzt wandern wir weiter, also wir haben ja angefangen ganz unten im Süden an der Algarve, dann weiter zum Alentejo und jetzt geht es dann in den Norden bei einer dritten Tour, die wir gemeinsam ausgearbeitet haben.
Bekannt ist die Stadt Porto, da sind wir die erste und die letzte Nacht.
Ja.
Bekannt ist der Douro, das Fluss- und Weinbaugebiet.
In Nordportugal, gell?
Das haben wir jetzt im Norden schon.
Ja.
Das ist für mich etwas neu noch, das habe ich gemeinsam mit unserem Local Guide, mit dem Harald, der das auch als Guide jetzt machen wird, weil ich dort einfach weniger verwurzelt bin, aber er nämlich schon. Und ja, Porto haben wir schon gesagt, Douro, diese Weinterrassen, grün, da ist im Herbst wieder am schönsten, mit diesen roten, braunen Weinblättern, der blaue Fluss unten.
Ja.
Und weniger bekannt ist der einzige portugiesische Nationalpark, da gibt es nur einen Nationalpark, Pineda Xerês heißt der.
Ja.
Das sind zwei Granitgebirge, so um die 1000 Meter hohe Berge, nicht sehr hoch, ein bisschen wild. Der Bayerische Wald oder das Mühlviertel, der Böhmerwald in unseren Breiten. Aber die Vegetation südländisch, das ist einfach eine super Mischung und die Steindörfer dort. Getreidespeicher aus Stein, aus Granitsteinen, die es nur dort gibt. Die Ginsterblüte, alles gelb und riecht so gut. Da muss man im Mai hinfahren für das, im Mai und dann im Herbst wieder wegen dem Wein.
Wegen dem Laub und so dann, ja.
Genau.
Entweder grün oder diese Herbstfarben, ja. Was Tolles an dieser Reise ist ja dieses lokale Wiederaufforstungsprojekt, wo wir auch unsere Gäste einbeziehen. Kannst du darüber was erzählen?
Das ist unser Highlight dort. Über Bekanntschaften, über einen Mitarbeiter, den ich habe, der mir hilft, der ist aus Portugal, hilft mir diese Portugal-Reisen, die Unterkünfte reservieren. Und er hat gesagt, ihr müsst die Alexandra besuchen. Und die Alexandra und ihr Mann, ja, das sind Großstädter, die aufs Land, die jetzt aufs Land zogen. Die haben sie ein jahrhundertealtes kleines Bauerngut, so eine Kinta, gekauft. Eigentlich eine Ruine, aber sie bewohnen sie wieder und sie fangen an, ein bisschen zu investieren, das zu erhalten. Das Grundstück ist ein Riesengrundstück dabei, wieder zu beforsten, so wie früher. Da ist einiges abgeholzt, abgebrannt, das wieder zu beforsten. Und sie kümmern sich um Tiere, die selber nicht mehr überleben können. Ein blindes Schaf.
Aha,
mit der Flaschen wie ein Baby gefüttert. Ich habe das machen dürfen mit der Milch, weil sie hätte sonst nicht gefunden. Also ein Schafsbaby, das blind ist. Und die helfen den Tieren dort, die sonst keine Chance hätten. Also ein sehr gutes Projekt, das einfach zu mir, zu uns passt. Und dort gehen wir hin, vom großen Douro-Fluss unten auf einem Nebenfluss, durch zwei Granitdörfer durch und ganz oben am Berghang ist dann das schönste Granitdorf. Kein Café, kein Geschäft. Eine ganz eine kleine Asphaltstraße. Ungewöhnlich für Portugal kein Café, die gibt es normal alle fünf oder 10 Meter, dort nicht, die müssen weit fahren, es ist sehr, sehr abgelegen, die Jungen sind weggezogen, nur die zwei Städter sind da hingezogen, das dort wieder aufzubauen und wir werden dort nach der Wanderung überrascht mit einem Kräutertee, Picknick, das gibt es ja alles aus der eigenen Landwirtschaft, besichtigen dann das Anwesen, setzen fünf Setzlinge von Bäumen,
helfen damit ist quasi, die Projekt, Gegend wieder grün zu machen. Ja.
Also jeder hat irgendwie, der unserer Gäste seinen Baum.
Ja.
Und wenn sie wieder mal kommen, dann kann man sehen, wie der schon wächst.
Okay,
und am Abend wird dann aufgetischt, alles aus dem Garten, aus der Landwirtschaft, zum Abendessen bei denen. Das ist dieser Kontakt mit den Menschen dort, der mir sehr wichtig ist. Dass unsere Gäste auch die Menschen dort kennenlernen.
Und man hat so das Gefühl, man leistet einen Beitrag, überhaupt wie nachhaltiger Tourismus ja immer doch so einer der Elemente, wir haben das auch beim Montenegro-Podcast gehört, natürlich ist es wichtig, dass die Land und Leute, dass es die Landwirtschaft gibt, aber Tourismus ist halt immer, wie auch in Österreich, so ein Zusatzeinkommen, das dann die Leute doch vor Ort haltet, wo sie quasi doch einfach Chancen haben, in entlegenen Gebieten einfach zu bleiben.
Ja, Christian, du sagst es. Wir setzen mehr neue Bäume, als wir beim Wandern zusammentreten. Das macht es auch halt. Kurz zusammengefasst.
Hoffentlich nicht so viel zusammentreten, da schauen wir eh drauf. Ja. Wir haben jetzt eh geredet, es wird aufgetischt. Reden wir ein bisschen über das Essen von Portugal, von ganz Portugal. Es ist ja vom Meer umgeben, also man stellt sich vor, wird es schon guten Fisch geben. Was ist denn das Besondere in Portugal am Essen?
Das Essen ist eine Reise wert.
Mhm. Oder mehrere.
Und Fisch und noch einmal Fisch.
Ja.
Mhm. Im Alentejo gibt es gutes Schweinefleisch. Mhm. Porco Preto ist das schwarze Schwein, das iberische Schwein. Und das lebt in so Landschaften wie bei uns, die Almen, in diesen Quarkeichenwäldern.
Ja.
Halb wild, also die sind, gehören wem, aber leben frei, dürfen frei herumspazieren und ernähren sich von, unter anderem von den Quarkeichen, von den Früchten des Quarkes.
Ja.
Und kommen dort auf den Tisch. Schweinefleisch mit Muscheln ist dann die perfekte Mischung zwischen dem bäuerlichen Hinterland und der Küste. Ja. Und das ist typisch Alentejo.
Also das Beste aus zwei Welten dann, ja.
In einem Gericht zusammen. Mhm. Und ansonsten natürlich die ganzen, die Grillfische.
Welche gibt es da?
Eine Dorada zum Beispiel, die Goldbrasse.
Bacalhau, oder? Ist ganz viel beliebt.
Bacalhau, das ist dieser getrocknete Dorsch. Der aus Skandinavien meistens kommt.
Ah, okay, ist gar nicht einheimisch. Ja, aber es ist
aber die Leute lieben das.
Typisch portugiesisches Gericht.
Das ist das, was die Mama zu Hause macht. Und aus diesem getrockneten Fisch, aus diesem Kabeljau, sagen die Portugiesen, kann man 365 verschiedene Gerichte machen. Einmal ist es ein Auflauf mit Eiern drinnen, ein anderes Mal mit Reis. Also es gibt sehr viele verschiedene Orten.
Ja.
Und 365 deshalb, damit jede Mutter in Portugal oder der Papa, wenn er kocht, jeden Tag was anderes kochen kann, damit er sich nicht wiederholt. Aber Bacalhau muss immer sein.
Kann man gut zubereiten, ja. Ja, spannend.
Das kommt von früher, weil das ist ja, wie es noch keine Kühlschränke gegeben hat in jedem Haus, dieser getrocknete Fisch im Stockfisch. Salz konserviert, Stockfisch sagt man auch auf Deutsch.
Ja.
Der ist haltbar und den gibt es immer, also da kann man, den kann man lagern. Wenn es frischen Fisch gibt, isst man den frischen, aber aus Bacalhau kann man immer was machen als Fischzutat.
Ist ja ein bisschen so aus der Vergangenheit, ja. Doch fehlender Kühlschrank, ja. Und dann natürlich der portugiesische Wein, haben wir schon ein bisschen geredet, Weinbaugebiete, bewandern wir ja Alentejo, Douro, was gibt es denn da von Vinha Verde, fällt mir ein, der hat mir so gut geschmeckt.
Der Vinha Verde ist ja auch aus dem Norden Portugals.
Das
heißt
das?
Grüner Wein, die deutsche Übersetzung. Es gibt aber den Vinha Verde als weißen Wein, aber auch als roten Wein. Das ist das Spannende. Berühmt ist der Weiße. Aber der hat ein bisschen einen grünen Stich dann, weil er ganz ein junger ist, ein bisschen
ganz spritziger. Frisch.
Das ist der, den wir beim Wandern trinken.
Ja, so ganz leicht, frisch, so ein Sommerwein, oder ist das? Der ist herrlich.
Genau,
So, abschließend geben wir unseren Hörerinnen ein paar praktische Tipps. Wann ist denn so die, wir haben ja schon geredet, im Süden, du sagst, der Februar ist der Lieblingswanderzeit, im Norden ist es verschieden, Sommer ist eher warm. Wann ist denn die beste Reisezeit für Portugal?
Portugal ist ein sehr langes, sehr Nord-Süd gestrecktes Land mit sehr vielen verschiedenen Klimazonen und am schönsten ist es im Süden im Winterhalbjahr, im Norden im Sommerhalbjahr. Es ist immer wo man gerne gut draußen ist.
Und Monate sind das dann ungefähr?
Ja, im Süden an der Algarve, ich bin eigentlich erst gerne ab November unterwegs. Dann ist es nicht mehr so heiß, das Wetter ist, wird sehr ruhig, es kann einmal ein bisschen Regen und kommt sofort wieder die Sonne hervor. Also das, wenn einmal eine schlechtere Woche ist, sind viele Regenbogen, viel Sonne auch. Und wenn eine schöne Woche ist, in der Zeit von November bis April, dann ist es 7 Tage Sonnenschein. Sehr oft auch.
Wunderschön. Ja, nachhaltig reisen in Portugal, weil Nachhaltigkeit ist ja ein wichtiges Thema bei Weltweit Wandern. Wir kompensieren ja die CO2-Ausstöße von allen Fluganreisen mit Biogasanlagen in Nepal über Atmosphäre. Wie setzen wir das in Portugal um?
Nachhaltig ist zum Beispiel das Essen beim José, bei einem privaten Gastgeber, oder einer Taschkinia, das ist eine kleine Taschka. Taschka heißt Dorf, sowas wie ein Dorfgasthaus. Also man geht dorthin, wo auch die Einheimischen essen gehen. Der José hat 3 Tische nur, die schieben wir zusammen, das ist genau für unsere kleine Gruppe. Und dann ist das ganze Gasthaus voll mit uns und er hat den fangfrischen Fisch natürlich.
Voll cool, ja.
Ja, sonst, was ist Nachhaltigkeit? Die Local Guides, Also ich selbst bin nur im Februar unterwegs, mein Lieblingsmonat. Mhm. Aber alle anderen Wanderreisen, und es sind mittlerweile doch 5 oder 6 oder 7 Malgave-Reisen, macht die Andrea. Die Andrea ist auch aus Oberösterreich, aber sie wohnt mittlerweile seit einigen Jahren in ihrem Haus im ländlichen Algarve.
Also eine ausgewanderte Österreicherin, ja.
Und sie schwärmt selber von den schönen Blumen, von dem fast ganzjährigen Frühling in ihrem eigenen Haus. Mhm. Und sie ist immer dort, und das macht doch was anderes aus, ob der Guide mitfliegt mit den Leuten oder ob man direkt dort wohnt und die Algarve von innen kennt, so wie die Andrea. Ja, und im Alentejo, da ist die Umgebung Lissabons dabei. In Lissabon wohnt der Harald, der stammt aus Deutschland. Aber der Harald ist einige Jahrzehnte mittlerweile in Lissabon zu Hause.
Ja, ich kenne ja alle, wir waren ja gemeinsam bei der Weltweit Wandern Guide Academy, und es sind alles, also sowohl die Andrea als auch der Harald, ganz herzliche Menschen, die so ihre Berufung gefunden haben beim in ihrer Wahlheimat, Gäste dort herumzuführen.
Auch beide, wenn sie Freizeit haben, eines der Lieblingsbeschäftigungen ist natürlich das Wandern, neue Wege erkunden und auch neue, zum Beispiel Daschkas, neue kleine Dorfgasthäuser zu erkunden und mit den Menschen Kontakt halten.
Ja, ich glaube, das ist ja das, was man beim Reisen eigentlich, es ist ja witzig, man kommt oft natürlich wegen der Sehenswürdigkeit, man will Lissabon sehen, man hat von der Algarve Bilder im Kopf, aber das, was dann übrig bleibt, sind oft so Begegnungen. Man ist irgendwo in einem Dorfplatz, man schaut zu, wie das Leben so ist, man ist zu Gast bei jemandem zu Hause oder in einem kleinen Dorfgasthaus. Das sind eigentlich so die Momente, wo das Herz aufgeht, glaube ich, bei einer Reise.
Auch ist man irgendwie zu Gast beim Leben vom Guide, wenn das jemand ist, der dort wohnt, wo der den Kaffee trinken geht in der Früh, wo der essen geht oder wo sie, die Andrea zum Beispiel, ihre Gärten hat, schwärmt von ihren Blumen, die am Wanderweg wachsen, aber auch bei ihr zu Hause einfach auf Zeit Gast sein bei jemandem im Reiseland.
Ja, und da gibt es ja eine besondere Geschichte von unterwegs, die du mir erzählt hast, die wir jetzt gern, glaube ich, da im Podcast einbauen.
Das war mit dem Harald, der hat mich sofort angerufen, wie das super war. In einer Taschka im Hinterland von Lissabon in dem wunderschönen Alentejo unterwegs und während des Wanderns eine Pause in einem kleinen Dorf, im Dorfgasthaus, und der Harald geht schon so rein und sagt, da herinnen riecht es nach Gesang. Da waren einige ältere Herren an der Bar, Wein getrunken, und mit dem Weinglas in der Hand beginnen sie zu singen. Mhm. Und nicht irgendwas, sondern diesen mehrstimmigen Gesang, dem Cante Alentejano, also dem Alentejo-Gesang, wunderschön, der geht unter die Haut und ist mittlerweile seit 2011 auch auf der Liste der UNESCO, immaterielles Weltkulturerbe, Gesang vom Land.
Und das lernt man einfach kennen, indem man in eine Dorfbar oder Dorf einkehrt quasi.
Das lebt wirklich noch, also man kann das wirklich antreffen. Aber vor allem dann, wenn der Guide dort verwurzelt ist, dann funktioniert sowas.
Wunderschön. Damit sind wir jetzt am Ende unseres Portugal-Podcasts angekommen. Ich möchte noch kurz so die Blitzlichter zusammenfassen, die wir jetzt mit dem Andreas in Gedanken bewandert und bereist sind. Portugal ist ein sehr langgestrecktes Land, ganz unten im Süden, im Winter super zu bereisen, herrlich. Im Februar schon ist die Algarve, wo es farbenprächtige Felsen gibt, wo es einsame Wanderwege gibt und wo es ganz allein, wo man allein unterwegs ist, weil natürlich die Sommersaison zu heiß ist zum Wandern. Wenn man dann weiter hinauf geht, ist dann bei Lissabon ein bisschen weiter im Westen der Alentejo mit den Korkeichen, mit herrlichen alten Dörfern, die wir besuchen, und herrlichen, tollen, auch einsamen Wanderwegen. Und dann im Norden oben das Gebiet vom Portwein, das, wie sagst du, Douro, wie spricht man das aus?
Douro-Tal, und gleich dahinter weiter im Norden dann die Granitberge vom Peneda-Xerez-Nationalpark, auch ein ganz besonderes Wanderjuwel noch.
Ja, du, dank dir, Andreas, für dein Kommen, dass wir so viel erfahren konnten. Und ich möchte allen, die noch nie in Portugal waren, jetzt sagen, gibt's diesem Land eine Chance. Es ist im Sommer natürlich sehr beliebt und bekannt als Badedestination, aber zu anderen Jahreszeiten ein wunderschönes und sehr, sehr ursprüngliches, einsames Wandergebiet. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ich möchte mich recht herzlich fürs Zuhören bedanken. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlass mir doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung, teile ihn auf Social Media und abonniere ihn, um keine Folge zu verlassen. Auf unserer Webseite gibt es dann weitere Infos zu Portugal, einen Blog, Hintergründe zum Andreas und auch mein kostenloses E-Book mit vielen, vielen Tipps rund ums Wandern, www.weltweitwandern.com. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis hoffentlich zur nächsten Folge. Dein Christian Lade.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.